Haus ohne fossile Energieträger, neue Pläne fürs Fashion Outlet und Ernährung bei Fliegenplage.
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen zu Mahlzeit, dem Podcast der Marler Zeitung. Heute mit meinen Kollegen Patrick Kölner.
Schönen guten Tag.
Und Thomas Busch.
Hallo.
Mein Name ist Katharina Göke. Ja, wir fangen heute an einem sehr außergewöhnlichen Haus, würde ich sagen. In Zeiten des Klimawandels wünschen sich ja viele Hausbesitzer eine klimaneutrale Energieversorgung. Doch bei vielen ist die Verunsicherung noch sehr groß, weil das natürlich auch sehr, sehr teuer ist, was zumindest viele meinen. Im Mahl gibt es jetzt aber jemanden, und zwar den Maler Gerd Hoschek, der schon ein Beispiel dafür ist, dass das jetzt schon möglich ist und auch bezahlbar ist. Thomas, du hast dich mit ihm getroffen. Wie versorgt er sein Haus denn mit Energie?
Ja, ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Also was der Gerd Hoschek in Sinsen gemacht hat in seinem Reihenhaus ist, der hat eigentlich über viele Jahre hinweg hat er diese alternative Energieversorgung Schritt für Schritt aufgebaut. Und er ist jetzt tatsächlich so, dass er seit 13 Monaten ohne fossile Energieträger auskommt. Das heißt, er heizt ohne Gas, Öl und Kohle und er fährt ohne Benzin und Diesel. Alles elektrisch und die ganze Sache rechnet. Es ist ja so ungewöhnlich nicht. Eigentlich machen das ja inzwischen viele Maler auch in dieser Konsequenz. Aber es gibt halt immer wieder Bedenken bei Leuten, die noch nicht so weit sind, die das aber überlegen. Gerade auch Leute vielleicht, die ein älteres Haus haben, wo man sich fragt, ja, funktioniert das Ganze denn bei mir überhaupt? Und natürlich die Kostenfrage.
Eben.
Die steht über allem, weil man muss erstmal ganz schön in Vorkasse gehen. Das Tolle an dem Beispiel von Gerd Hoschek ist, der hat mir das jetzt mal genau vorgerechnet. Er hat gesagt, so, ich bin jetzt 13 Monate ohne, ich habe eine Heizsaison erlebt, ich habe mir alles aufgeschrieben, ich kenne alle Zahlen. Und seine Botschaft ist, Leute, es lohnt sich und auch bei einem älteren Haus.
Und wie hat das damals angefangen mit der Umstellung? Wie hat er begonnen und vielleicht auch warum?
Ja, der hat eigentlich ganz normal begonnen mit einer Solaranlage auf dem Dach. Und so wie er mir das sagte, war es einfach nur ein Rechenbeispiel. Also jetzt keine Ideologie. Nur man konnte halt für ein paar tausend Euro diese Solaranlage errichten, hat keine Beihilfe bekommen. Das heißt, man ist tatsächlich erstmal komplett in Vorkasse gegangen. Aber damals, ich glaube, das war 2017, da wurden noch richtig fette Einspeisevergütungen gezahlt. Das heißt, es war völlig klar, diese Anlage wird sich nach, so wie er damals sagte, 17 Jahren gerechnet haben. Später durch die Strompreiserhöhung, die kam, wäre das sogar schneller der Fall gewesen. Das ist einfach erstmal ein ganz normales Rechenbeispiel. Aber das war nur ein erster Schritt, Strom für den eigenen Haushalt, so als Zustrom zum Netzstrom, der natürlich weiterkam. Ne, eine Einspeisevergütung hat man bekommen und man hat halt gespart, weil man eben den Netzstrom nicht mehr kaufen durfte. Das ist übrigens eine Grundregel bei der Solaranlage. Man verdient vor allem heute damit, dass man Strom selber erzeugt. Also nicht unbedingt damit, dass man Strom einspeist. Das lohnt sich eigentlich kaum noch. Das selber Erzeugen ist das Ding. Also da stand eine Solaranlage auf dem Dach und dann kam eben das zweite Ding, dass sein Auto kaputt ging. Und da hat er tatsächlich überlegt, ja Mensch, wie wäre das denn, wenn ich jetzt mal umschalte auf Elektro, ne? Also der ist im Kleinwagensegment unterwegs, der braucht jetzt keinen teuren Schlitten, ne? Und hat sich das mal ausrechnen lassen. Was kostet ein Benziner? Was kostet das E-Fahrzeug? Das war sogar tatsächlich der gleiche Typ. Und was kriege ich an Beihilfen? Ne? Was spare ich an der Tanksäule? Da muss ich ja dann ja gar nicht mehr hin. Dann kam natürlich zu Hause eine Wallbox dazu, um zu Hause auch wirklich autark zu sein, ne? Und das Ganze hat sich nach seinen Aussagen wirklich gut gerechnet. Das heißt, selbst die Anschaffung des Autos war im Vergleich zu einem Benziner kostenneutral. Ja, und dann hatte der Gerd Hoschek so ein bisschen Blut geleckt und hat gesagt, so, wir gehen jetzt mal den nächsten Schritt und hat die Leistungsfähigkeit seiner Solaranlage erweitert, indem er einfach auch die andere Dachhälfte genutzt hat, die so ein bisschen nicht optimal ist, aber inzwischen sind Solarplatten so leistungsfähig geworden, auch wenn die richtig gesteuert werden, dass die auch, ich sag mal so, mit B-Lagen besser klarkommen. Ne? Und er hat jetzt diese Leistung, die er braucht. Der hat, glaube ich, von 7,5 auf 12,5 kWp hat er sich gesteigert. Hat eine richtig fette Akkuanlage im Keller. Und zwei Wallboxen jetzt auch, weil er hat noch sozusagen einen Teil seines Hauses ist vermietet, damit der Mieter auch Strom kriegen kann. Ja, und das rechnet sich alles wunderbar. Und dann kam ein richtig großer Schritt. Seine Gasheizung ging kaputt. Und da muss man wirklich überlegen, ne? Wie sieht das aus? Weil da geht es nochmal um richtig Geld. Aber er hatte sich wirklich überlegt und sich ein Angebot reinlassen, seine Gasheizung, offenbar ein bisschen aufwendiger, hätte nach seinen Angaben 14.000 Euro alles in allem gekostet. Also richtig viel Geld.
Mhm.
Und eine Wärmepumpe ist erstmal viel teurer. Die hätte nämlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, etwa 34.000 ja. Euro gekostet. Aber es gibt eine derart umfangreiche Förderung. Das heißt, es werden wohl Förderanlagen bis zu 30.000 Euro mit bis zu 65% gefördert.
Das ist heißt, nicht schlecht.
Das ist nicht schlecht. Ne? Und er hat das alles so eingestellt, dass dann tatsächlich im unterm Strich diese neue Heizung, die Wärmepumpe, nicht teurer war, als eine neue Gasheizung gewesen wäre. So, und alles in allem braucht er natürlich trotzdem noch ein paar Jahre, um seine Gesamtinvestitionskosten, vor allem auch für die Erweiterung der Solaranlage, wieder reinzubringen. Aber er hat das ausgerechnet, er sagt, in 7 Jahren bin ich durch und dann verdiene ich jedes Jahr 3.500 Euro.
Krass.
Das ist, fand ich auch beeindruckend, zumal, wie gesagt, das Haus ist von 1984. Das ist gar nicht besonders isoliert irgendwie. Das ist ein Klinkerhaus, wo der Klinker direkt auf dem Mauerwerk sitzt. Da ist nicht mal irgendwie eine dicke Scheibe Styropor oder sowas zwischen. Und es funktioniert. Ne? Und das fand ich schon beeindruckend, weil die Gesamtrechnung einfach stimmt. Vor allem, es gibt keinen Komfortverlust. Also der rennt jetzt nicht im Winter mit einem Pullover durch die Gegend. Ne? Und er fährt jedes Jahr 17.000 Kilometer. Und da kommen halt so Sachen hinzu, die auch nochmal richtig beeindrucken. Das heißt, er verbraucht auch nur noch insgesamt ein Drittel der Energie, die er vorher verbraucht hat. Weil Benzin und Gas sind, vor allen Dingen Benzin, sind wesentlich ineffektiver als zum Beispiel Strom für den Vortrieb. Ja? Mhm. Wenn ich einen Benziner habe, sagt er, und das stimmt wohl auch, habe ich eine rollende Heizung. Das heißt, nur ein Drittel der Energie, die in so einem Liter Benzin oder Diesel steckt, geht in den Vortrieb. Der Rest wird in Temperatur umgewandelt.
Okay. Ja?
Und von daher verbraucht er jetzt nur noch ein Drittel der Energie, die er vorher verbraucht. Und von dieser Energie, die er verbraucht, also Heizen und Mobilität, kann er die Hälfte selbst erzeugen. Das heißt, er braucht weiterhin Westnetz, ne, hier den Stromanbieter, ne? Das heißt, er muss am Netz bleiben. Also gerade im Winter ist es so, dass du eben nicht ohne Strom aus dem Netz rauskommst. Das ist klar. Also das sagt ja auch eine hundertprozentige Autarkie, dass man alles abklemmen kann, wird es vorläufig.
Mhm.
Aber so wie es jetzt ist, funktioniert es. Man kann das gute Gefühl haben, ich leiste einen Beitrag zum Klimawandel, aber ich komme auch auf meine Kosten. Und zwar in absehbarer Zeit. Das finde ich ziemlich stark.
Ich habe die Geschichte ja auch gelesen, ich fand das auch beeindruckend, so die ganzen Zahlen, aber trotzdem, das Geld muss man ja erstmal haben als Eigenheimbesitzer, da hat man ja auch noch andere Kosten, da geht ja auch mal eine Waschmaschine kaputt, da will man auch mal in Urlaub, also sind ja dann 10.000 Euro hier, 20.000 Euro da und bei allen Vergünstigungen und Zuschussungen, die man hat, das Geld muss man ja erstmal haben. Ne?
Das ist es und das war ja auch diese Irritation, die zum Beispiel damals dieses Habecksche Heizungsgesetz ausgelöst hat, was natürlich der Gerd Hoschek sagt, es muss passen, also ja. Es muss ein Augenblick da sein, wo man sowieso Geld in die Hand nehmen muss. Das Auto geht endgültig kaputt, ja. Die alte Gasheizung ist fällig.
Und das war ja. Bei ihm ja bei jedem genau. fast jedem der genau. Schritte so.
Ja, also so wie ich ihn verstanden habe, ist es so, eine Solaranlage an sich lohnt sich eigentlich jederzeit. Das heißt, wenn man einfach nur selbst Strom erzeugen will, den Strom nicht mehr kaufen will, ja, aber dieses Gesamtsystem mit Auto, mit Heizung, Da muss der richtige Moment da sein. Ne? Wie gesagt, wenn der Werkstattmeister sagt, nee, es geht nicht mehr, kaufen Sie sich mal einen neuen, ich komme nicht mehr klar hier, oder das, Sie müssten hier 4.000, 5.000 Euro reinstecken oder was. Das sind so Augenblicke, ne? Oder ja. Wo die Gasheizung fällig wird, wo der Brenner ausgetauscht werden muss, was ich kenne mich da auch nicht so aus, aber wo die eine ganz dicke Rechnung droht. Und wo man dann sagt, okay, ich kann es nochmal machen, aber in 3 Jahren stehe ich dann wieder da.
Ja.
Ne? Das sind so Augenblicke. Ne? Und wie gesagt, der ist da unideologisch rangegangen. Ich vermute sogar, der Blick auf ins Portemonnaie war erstmal wichtiger sozusagen als der Blick aufs Klima.
Mhm.
Ne? Und sein Anliegen ist auch, es gibt im Augenblick im Internet wohl seit einiger Zeit schon so einen richtigen Shitstorm, sehe ich auch immer wieder. Ne? Wenn ich irgendwas zum Beispiel bei uns im Plus-Angebot unserer Mahler Zeitung aufrufe, finde ich auch immer wieder darunter so Anzeigen, wo dann irgendwie steht, ja, alle Gasheizungsbesitzer können jetzt heilfroh sein, so Pünktchen. Mhm. Ne? Und dahinter stecken immer so Geschichten, die sozusagen diesen Klimawandel immer so ein bisschen oder den Kampf gegen den Klimawandel in Frage stellen, die Umstellung auf neue Mobilität, auf neue Heizung in Frage stellen. Und der Gerd Hoschek wollte einfach mal sagen, was ist Sache? Und er hat jetzt einfach mal eine Bilanz gezogen, klare Zahlen vorgelegt. Und ja, seine Empfehlung ist, umstellen dann, wenn es passt.
Ja, ich habe vor ein paar Jahren eine Geschichte gemacht, auch mit einem Sinsener, der hatte auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und hat damit auch sein Auto betrieben, sein E-Auto. Der hat damals an so einem sogenannten E-Cannonball gemacht, also von Hamburg nach München fahren mit E-Autos. Ja. Und damals hat er gesagt, also der Unterschied von E-Auto zum normalen waren knapp 10.000 Euro. Das hat sich schon gewandelt. Ne? Also mittlerweile hast du Angebote, wo der Preis für den vergleichbaren E-Wagen unter dem für einen Benziner liegt.
Ich glaube, man muss sich das genau angucken. Ich könnte mir vorstellen, dass es im Kleinwagensegment einfacher ist, umzurüsten, als ich angenommen, ich brauche jetzt eine S-Klasse oder so irgendwie, ne? Oder habe den Anspruch oder einen schweren SUV oder so. Ne? Dann, man muss es sich vorrechnen lassen. Das ist natürlich ganz wichtig. Man darf da nicht blauäugig rangehen. Am Ende müssen die Zahlen stimmen.
Ja. Ne? Absolut. Und beim E-Auto ist es ja auch so, dass ja nicht nur die Kosten für den Wagen, sondern du brauchst dann ja auch die Wallbox. Das muss ja auch alles dann passen, dass du die Stromleitung legen kannst und alles oder schon da liegt, was du da die Voraussetzungen erfüllen kannst.
Das war auch nochmal ein interessanter Aspekt. Die Wallbox wurde damals, zumindest als er sie angeschafft hat, zu 100% gefördert, der Anschaffungspreis. Das heißt, es blieben für ihn nur noch die Montagekosten.
Das ist
auch interessant. Nicht uninteressant. Wobei, ich zum Beispiel, ich predige ja jetzt zwar und erzähle die Geschichte, ich bin ein konservativer Knochen. Was mich an der E-Mobilität noch stört, ist die Sache, wenn ich mal länger unterwegs bin. So, also ich habe ein Auto, wenn ich sparsam fahre, komme ich mit einer Tankfüllung fast 1000 Kilometer. Das ist schon, also ein Diesel.
Ja, ja.
Ne? Das ist schon, das muss man erstmal so mit E-Mobilität darstellen können. Und klar, es gibt natürlich die Möglichkeiten. Ich kann meine Reise, wenn ich eine längere mache, vorbereite. Ich kann Schnellladesäulen vorbuchen, das gibt es, es ist alles da. Aber ich sag mal so, für mich ist das noch alles ein bisschen kompliziert, ein bisschen umständlich, aufwendig. Ich kann halt mit meinem ollen Diesel noch zur Tanksäule fahren und wenn ich das, ich weiß nicht, zur richtigen Uhrzeit mache, spare ich auch noch ein paar Cent pro Liter. Da bin ich im Augenblick noch so ein bisschen bequem.
Ja, da wäre vielleicht ein Hybrid. Also ich fahre ein. Nicht schlecht. Es gibt ja auch die du nicht aufladen musst, also die sich beim Bremsen selber aufladen. Und dann kannst du halt in der Stadt schön elektrisch fahren, verbrauchst kein Benzin, schüttest keine Abgase aus und auf der Autobahn brauchst du dann halt Benzin und die Tankfüllung hält dadurch natürlich nochmal länger, weil du ja in der Stadt kein Benzin verbrauchst.
Benzinverbrauch, also wer tankt, ich tanke für 95 Euro im Schnitt, also das tut schon weh. Manchmal auch über 100 Euro, wenn es so vor Feiertagen ist. Und da denkt man schon drüber nach, wie man das reduzieren
Absolut.
Kann.
Absolut. Ne? Und ich glaube auch in der Zukunft wird sich die E-Mobilität, was vor allem die Reichweite angeht, auch nochmal derbe steigern. Müssen sie ja auch, wenn das Verbrenner aus wirklich kommt, bleibt eher gar nichts anderes übrig.
Ja, und was du auch sagst, so diese Reichweite. Also bei der Geschichte damals ging es auch darum, dass derjenige, der ist dann irgendwie an den Nordsee und zurück in Urlaub gefahren für, ich glaube, weiß nicht, 20 Euro oder so. Der hat sich dann genau angeguckt mit einer App, wo kann ich schnell laden. Dann halte ich halt mal kurz an, lass den Wagen da 1 zu 1 Stunde aufladen oder so, trinke einen Kaffee an der Raststätte und fahre dann weiter. Wesentlich günstiger als für 100 Euro voll zu tanken, hin und her zu fahren.
Ja, und eben die Idee mit der Wallbox, erzeuge diese Energie auch für Mobilität, erzeuge ich selber.
Das ist super.
Das ist natürlich schon gut. Ne? Und wenn das alles so passt, auch mit dem beruflichen Rhythmus, man muss da natürlich vieles bedenken. Ne? Aber wenn ich einen Akku im Keller habe, dann kann ich eben notfalls auch nachts laden, wenn ich die Technik richtig verstanden habe. Das leistet dieser Akku, der sich tagsüber mit Sonnenstrom vollgesaugt hat. Ja, man muss nur einfach den Schritt gehen, aber wie gesagt, am Anfang steht immer eine fachliche Beratung.
Ja, absolut. Denke ich mal.
Und das empfiehlt sich auch eigentlich nur für Eigenheimbesitzer. Ne? Also wenn ich jetzt in einer Mietwohnung bin, die meisten Maler wohnen noch zur Miete in großen Häusern, die kommen damit wenig in Berührung. Ne?
Das ist eigentlich total schade. Ne? Und aber es gibt natürlich Überlegungen, auch für Mehrfamilienhäuser, für Mietwohnungen, solche Lademöglichkeiten aufzubauen. Aber es ist häufig schwierig. Es sind schon große Investitionen, die da getätigt werden müssen. Aktuell ist das Interesse angeblich zumindest auch noch nicht so da. Also es gibt einzelne Mieter in so Mehrfamilienhäusern, die gerne eine hätten. Aber viele sagen, ach nö, brauche ich nicht, will ich nicht. Es muss natürlich dann auch der Bedarf da sein. Das muss ich natürlich auch. Aber wenn man zum Beispiel mal mit dem Christoph Thier von der Neuma spricht, das ist ja hier unsere Vorzeige-Wohnungsgesellschaft, klar, da gibt es Überlegungen, da gibt es auch konkrete Projekte. Also das wird auf jeden Fall kommen und vor allen Dingen wird das ja auch im Stadtrat vorangetrieben, immer mal wieder. Ne? Dass man halt genau diese Situation, die du beschilderst, im Auge hat. Die Mehrzahl der Leute hier haben kein eigenes Haus, die wohnen in einer Mietwohnung. Ja. Wie können wir diese Leute mit Solarstrom versorgen für ihr Auto? Das ist eine Zukunftsfrage, ganz bestimmt.
Ja, und ich glaube, jeder will Klimaschutz. Also wer will schon hier Umweltkatastrophen in der Zukunft haben und Hitzewellen? Aber es muss sich rechnen. Man muss den Leuten das über die Zahlen, glaube ich, schmackhaft machen. Mhm. Dann kaufen die auch E-Autos. Also wenn ein E-Auto 80.000 Euro kostet, dann sagen die, nö, da kaufe ich mir einen Benziner für. Ne? Und dann auch die Reichweite und sowas alles. Ne? Aber das muss sich rechnen.
Es geht nicht über Zwang. Ich meine, der Shitstorm nach diesem Paar-Bäckchen Heizungs, den haben wir alle erlebt. Ne? Auch wenn das vielleicht teilweise Missverständnis war, weiß ich nicht. Aber es sollte jedenfalls schon sanfter Zwang ausgeübt werden. So habe ich das verstanden. Und das ist niemals.
Ja, ich würde sagen, Thema abgeschlossen?
Ja.
Perfekt. Dann kommen wir wie immer zu unserem Werbeblock. Alles, über das wir hier sprechen, findet ihr natürlich auf unserer Webseite www.maler-zeitung.de und in der MZ Plus App. Die gibt es für iOS und Android. Da findet ihr dann nicht nur den Podcast, zum Beispiel auch als Video, sondern noch weitere Videos, Bilderstrecken, den Lokalsport, Livestreams und natürlich alle Artikel über alle Themen, über die wir so schreiben. Ein Blick lohnt sich unserer Meinung nach definitiv. In den Shownotes findet ihr nach wie vor ein Angebot, 8 Wochen für 1 Euro. Könnt ihr einfach mal auschecken und gucken, ob das was für euch ist. Dann suchen unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Logistik weiterhin Taschengeldjägerinnen und Jäger. Das ist eine Aktion, die sich an Schülerinnen und Schüler zwischen 13 und 17 Jahren richtet, die gerne eben Zeitungen oder Anzeigenprospekte austeilen möchten und sich so das Taschengeld ein bisschen aufbessern möchten. Da suchen wir noch Leute für Mahl und Härten. Da könnt ihr einfach euch unter taschengeldjäger.de, Jäger mit AE, informieren und schauen, ob das was für euch ist. Und dann sucht unser Werbemarkt auch weiterhin Telesales Manager für unseren Standort hier in Mahl. Da geht es um den Verkauf von Digital- und Print-Anzeigeprodukten für unsere Kunden im ganzen Verbreitungsgebiet. Frei nach dem Motto Explore Your Sales Talents. Und genau unter der Adresse exploreyourtalents.de/jobs findet ihr alle wichtigen Informationen und da findet ihr auch direkt Bewerbungsformulare und könnt euch direkt bewerben. Und alle Links gibt's natürlich wie immer bei uns in den Shownotes. So, zweiter Stern, zweites Thema ist der Malerstern. Patrick, das ist dein Thema. Es geht ums Fashion Outlet. Da hat die zuständige Firma
Evolution Services GmbH.
Dankeschön. Neue Ankündigungen gemacht. Das ist ja jetzt ungefähr 5 Jahre her, dass die ersten Läden da oben in der oberen Ladenetage eröffnet haben.
Genau.
Am Anfang gab es Pläne bis zu 90 Geschäften. Wir kennen alle die Realität. Das ist nicht der Fall. Man sieht viele Leerstände. Wie gesagt, es gibt jetzt eine neue Ankündigung. Ja, wie sehen die neuen Pläne aus? Was haben Sie vor?
Ja, also ich bin vor ein paar Tagen mal durch den Maler Stern gelaufen, habe mir dabei vor allem also den oberen Bereich angeguckt. Also dazu muss man ja wissen, also unten ist ein bunter Mix. Das ist so der eigentliche Maler Stern mit Discounter, mit H&M und C&A, was da ist, Rossmann, DM ist da draußen. Das ist der Maler Stern und oben ist halt das Fashion Outlet. Seit 5 Jahren jetzt knapp, im September 2020 haben die ersten Geschäfte da geöffnet. Ich habe mir das mal so angeguckt, wir haben ja im Laufe der Jahre auch immer wieder darüber berichtet und dazu muss man auch sagen, also die haben aufgemacht und dann gab es Corona, es gab den Ukraine-Krieg, es gab die Pleite der Factor AG, also die haben schon ganz schön gelitten. Das ist also immer noch ein zartes Pflänzchen, was da wächst und was es auch angesichts dieser Umstände schwierig hat, da richtig Fuß zu fassen im Vergleich zu der Konkurrenz, die wir haben im Ruhrgebiet. Also das geht von Winterswijk bis Ruhrpark bis Zentrum in Oberhausen. Leute fahren auch gerne mal nach Münster oder so, ne, oder auch in Nachbarstädte wie Haltern oder Dorsten, die schöne Einkaufsstädte haben. Fest in Recklinghausen, also die Konkurrenz ist schon groß und umso schwieriger ist es natürlich dann für dieses Center hier Fuß zu fassen. Und ich habe mir das so angeguckt, die Läden sind nach wie vor schön. Da sind tolle Läden, die sind schön hell, die sind breit, die haben tolle Klamotten da sind Markenartikel da, aber es gibt auch einige Leerstände. Ja, ungefähr, ich habe 18 gezählt mit allem drum und dran, also kein Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn das einer besser weiß, gerne anrufen oder eine E-Mail schreiben. Ich habe 18 gezählt, inklusive des leeren Teddy-Filiale oder Ascania.
Ja.
Und dann habe ich mal nachgefragt bei der Outlet Evolution Services GmbH, das ist die Firma, die dafür zuständig ist. Die haben 4 Outlet-Center insgesamt verteilt, eins in Rostock, 2 in Europa, in Slowenien unter anderem und eben dies hier in Mal. Und die sagten also, ja, wir schicken immer so ein Rendering. Rendering ist so eine Grafik, die wurde noch nicht mit KI gestellt. Ich habe vor anderthalb Jahren schon mal so ein Rendering gesehen. Ist also so eine Wunschvision, wie das aussehen soll.
Okay. Ne?
Also alles möglichst hell und ein Ausbau der Karstadt-Filiale sieht man da schon, also der oberen Etage. Und auch der Bereich, wenn man von der Busplatte reinkommt, der ist aufgewertet worden, das wird heller. Also so ist der Plan.
Mhm.
Wann das soweit sein wird, das steht halt noch in den Sternen. Und aber auch, wann neue Marken kommen. Also der Sebastian Sommer, der ist der Geschäftsführer, der zuständig für Malis, hat mir erzählt, das würde wesentlich länger dauern, jetzt mit Vertragspartnern so Verträge abzuschließen, als es noch vor der Pandemie soweit war.
Ne?
Das dauert lange. Die letzte Marke, die da reingekommen ist, ich kann mich gar nicht dran erinnern. Also im letzten Jahr ist Lloyd da rausgegangen, das steht leer. Und ansonsten haben wir eigentlich immer darüber berichtet, wenn neue Marken kamen.
Ja.
Es ist jetzt lange her, dass da neue Marken eingezogen sind. Was auch stimmt, ist, dass in solchen Outlet-Centern, dass die kommen und gehen. Da wird oft umgebaut, um das interessant zu machen, damit Leute kommen. Und so ist es auch nur natürlich, dass Puma kam rein, ging wieder raus, Tamaris, Tallywal, wie sie alle hießen. Aber jetzt warten die Leute, glaub ich, doch drauf, dass es mal weitergeht.
Mhm.
Das ist die große Frage, was da passiert. Also ihr kennt es ja selber, ihr seid ja auch öfter mal im Malerstern. Ne?
Ja.
Ich finde das teilweise echt schade, ne? Weil dieser Stern,
absolut.
Die Grundidee ist ja nicht schlecht. Also stell dir mal vor, da wären 90 Marken,
ja.
So wie das geplant ist. Da wären 90 Marken, ich hätte die Parkflächen für ein großes Publikum, ich hätte ein Parkleitsystem, die Leute wissen genau, wie sie von der Autobahn schnell dahin kommen können. Das kann ein Marken.
Ja.
Ne? Das wäre für Mal, glaube ich, super.
Das wäre für Mal super. Ne? Ja. Nur es hakt an so vielen Ecken. Ne? Also wie gesagt, Patrick, du kennst diese Ladenstruktur genau.
Mhm.
Ich habe mich mal mit diesem Thema Dach beschäftigt. Ne?
Ja.
Das ist ja ganz wichtig, dass das Dach des Malersterns saniert wird. Das ist ja noch dieses alte Luftkissendach, das war vor 50 Jahren, war das mal Weltspitze.
Mhm. Ne?
Also das gab es, keine Ahnung, in Mal, Paris und New York. Und das ist in die Jahre gekommen, das muss dringend saniert werden, auch aus Gründen der Stabilität. Das ist tatsächlich eine Frage, um es mal auf die Spitze zu bringen. Hat dieser Malerstern dauerhaft eine Zukunft als Gebäude, als ne, oder nicht? Und die Eigentümer sind jetzt zusammen, sind in intensiven Beratungen, wie kriegt man das gewuppt? Weil diese Einhausung, die ja jetzt jeder sieht, dieses Zelt sozusagen auf dem Dach, das ist nur ein Provisorium. Das dient dazu, praktisch eine Schutzhülle zu schaffen für eine nachhaltige Sanierung des Sterns, des Dachs.
Mhm.
Ne, denn ohne diese Schutzhülle ist das Dach bei Starkwind, bei Sturm, Orkan gefährdet. Wir haben es ja alle schon mal erlebt.
Wir haben es schon erlebt,
dass der Stern geschlossen wurde.
Ja.
Ne? Und diese Situation muss beseitigt werden. Und da steht natürlich auch wieder diese Pleite der Fakt AG eine wichtige Rolle. Das ist 40% der Substanz der Eigentümergemeinschaft Maler Stern wird vom Insolvenzverwalter der Fakt AG vertreten, wenn ich das richtig weiß. Und da ist die Frage, ob die Banken dem schlechten Geld noch bis hinterher wäre.
Ja.
Also man ist da vorsichtig optimistisch, aber die Entscheidungen sind offenbar noch nicht gefallen.
Mhm.
Ne?
Ja, Faktor G, also auch dieses Garagendach, also dieses Parkdeck über dem alten Karstadtgebäude sollte ja auch mal vernünftig saniert werden, damit es da weitergehen kann. Also es war ja geplant, dass da bis zu 20, 25 Marken in diese ehemalige Etage von Karstadt einziehen, mit so einem Rundlauf, mit so einem Foodcourt in der Mitte, also tolle Ideen und wenn man das so umsetzen könnte und man wirklich, es müssen ja nicht 90 Marken sein, aber wenn man da 50 oder 60 oder 70 hätte oder so, das wäre wirklich ein Magnet, wirklich dann so Strahlkraft bis ins südliche Münsterland, wie das mal angekündigt wurde.
Genau.
Dann würden auch Leute, die vielleicht in Dülmen oder in Coesfeld-Nottuln wohnen, sich überlegen, heute zum 100. Mal im Jahr nach Münster oder vielleicht doch mal nach Mal, weil ich da auch dann, weiß ich, einen Anzug für die Konfirmation kriege oder so, wo ich wirklich einen Schnapper machen kann. Also ich habe eine Zeit lang im Süden Deutschlands gewohnt, im Frankenland. Ich hatte Bezug zu Wertheim. Da ist ein großes Village an der A3. Kennt vielleicht jemand, der da, also wer in Skiurlaub fährt, der fährt da eigentlich oft dran vorbei.
Und,
ne, der kennt das auch. Das war ein Einzugsgebiet gehabt, eine Stunde von Frankfurt, Nürnberg und Stuttgart.
Ja.
Man hat auch die Nummernschilder da gesehen. Also Banker aus Frankfurt, die sich 3, 4 neue Anzüge kaufen oder so, die fahren da mal eben hin und schlagen dann richtig zu, weil die dann wirklich Hunderte oder Tausende Euro sparen können.
Ja, klar.
Und wenn sowas hier auch in Mal wäre, wunderbar. Ich würde sofort einen Knopf drücken und sagen, das soll so sein.
Also, glaubst du noch dran?
Ich glaube, ja, also ich bin da sehr hoffnungsvoll. Also ich möchte auch nicht, dass der Malerstern irgendwie mal irgendwann dicht macht. Das wäre eine Katastrophe.
Das wäre
ausgeschlossen, das geht gar nicht. Ne? Also ich kenne den Malerstern seit meiner Kindheit. Also ich bin da mit meinem Vater an der Hand bei der Eröffnung rumgelaufen. Das ist jetzt über 50 Jahre
letztes
her.
Letztes Jahr 50-jähriges Jubiläum.
50 Jahre, da war ich noch nicht in der Schule, glaube ich. Und der liegt mir schon am Herzen. Also bei allen Problemen, die es da gibt. Ne?
Jeden Fall, das muss eigentlich gelingen.
Ja, ne, ja. Und das fehlt halt wirklich oben, meiner Meinung nach, an mehr Geschäften.
Definitiv.
Die den Magnet da so dann auslösen. Ne?
Also. Ich glaube, du hattest doch auch geschrieben, dass viele, wenn jetzt neue Geschäfte rein wollten, dass die natürlich auch auf Ankergeschäfte setzen und natürlich auch wollen, dass da schon Marken sind, die ziehen, damit sie halt auch wissen, okay, es lohnt sich für uns da reinzugehen.
Ja.
Und dazu muss es aber eben mehr Marken geben und das ist ja dann irgendwie auch so ab absurdum geführt und schwierig, das dann hinzukriegen.
Ja. Puma war drin, Puma wäre so eine Marke, ne? Oder Adidas oder Nike, wie sie alle heißen, so die großen, das wären so Dinger, die ziehen würden. Puma war ja schon mal drin, es war dann aber nur so ein vorübergehender Vertrag in der Corona-Zeit. Die sind dann nach einem Jahr wieder rausgegangen. Also obwohl der Laden eigentlich gelaufen sein muss, so wie man sich überlegt. Ne? Also das da war, ich war da auch mal drin. Das war immer voll eigentlich. Ne? Aber die wollten halt nicht. Aber sowas, das wäre sinnvoll. Ne? Also auch dann ein bisschen mehr Gastronomie war auch geplant. Im März sollte eine Filiale der Franchise-Kette Pommes-Freunde aufmachen. Das ist so eine relativ junge Kette aus München. 2009, glaube ich, gegründet. Die haben so 50 Läden in Deutschland und Europa. Und die wollten da auch rein. Also da hieß es jetzt, ja, ist on hold, ist noch nicht aufgehoben, aber warum auch immer. Also vielleicht warten die ab, ist da was passiert. Weil auch hinten dieser Ascania-Laden, der ehemalige, ist eine riesige Fläche, sind hunderte Quadratmeter, da könnte man auch mehrere Geschäfte reinmachen oder eben einen richtig großen Knaller. Ne? Aber der müsste dann wirklich schon Adidas oder Nike oder Puma heißen. Ne?
Ja gut, dann würde ich sagen, wir kommen zum letzten Thema. Das Thomas ist wieder dein Thema. InterZero haben wir ja auch schon mehrfach jetzt drüber berichtet mit der Fliegenplage, auch schon im Podcast drüber gesprochen. Und da bahnt sich jetzt zwischen Anwohnern und InterZero eine Annäherung an. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen und drüber geschrieben, wie gesagt, dass es ein Gespräch geben soll. Das hat mittlerweile stattgefunden. Dabei waren Manager von InterZero und vier Vorstandsmitglieder des Siedlervereins Zollverein. Und wir hatten zweimal gesagt bisher, wir durften eigentlich nicht mit, aber Thomas, du warst jetzt doch mit dabei. Erstmal, wie war die Stimmung zwischen den Beteiligten?
Ja, also die Stimmung war eigentlich ganz gut. Also ich muss dazu sagen, ich bin halt erst zu einem späteren Zeitpunkt dazugekommen, ne, als Presseonkel. Das heißt, ich durfte dann dazukommen, als sozusagen die Hälfte der Veranstaltung schon rum war und die Leute schon mal so ein bisschen warm geworden waren miteinander. Ne? Und aber ist kein Problem, also die Stimmung war gut. Das heißt vor allen Dingen gerade die Zollverein-Siedler, wir sind sehr skeptisch in dieses Gespräch gegangen. Wir hatten ja so ein bisschen davor berichtet, die haben wirklich gedacht, die würden da von den InterZero-Leuten überrollt, ne? Wie man sich das auch so vorstellen kann nach dem Motto, wir sind die Fachleute, ihr seid doof. Aber nein, das ist wirklich sehr ernsthaft betrieben worden. Es gab wohl offenbar erstmal eine große Führung durch die Anlage, die ja total wichtig ist, muss man erstmal sagen. Das ist eine Sortieranlage von Recyclingmüll, also der gelbe Sack wird da sortiert, mit dem Ergebnis, dass inzwischen 50%, das sagt InterZero, einer Wiederverwertung zugeführt werden kann.
Okay.
Das ist also wirklich eine super Sache und das ist unser aller Müll, den wir produzieren. Ja. Das muss man erstmal sagen, bevor man über Gestank und über Fliegen redet. Der kommt von uns.
Das sind die gelben Säcke, die da reingehen.
Das sind die gelben Säcke aus der Region, aus Marl, aus dem Kreis Recklinghausen, aus weiteren Städten des Ruhrgebiets. So, das ist so ungefähr der Einzugsbereich. 200.000 Tonnen im Jahr verarbeitet. Ja, und es stinkt manchmal. Also ich rieche das selbst gelegentlich, weil mein Fahrradweg nach Hause oder zur Arbeit, das ist der Gate-Ruhr-Radweg, der führt genau da vorbei, zwischen der Zollvereinsiedlung und InterZero. Ne? Ja, und InterZero ist natürlich seit vielen Jahren Problemkind, auch im Chemiepark. Ich meine, ich bin erst seit 4 Jahren in der Lokalredaktion. Patrick, du kennst die ganzen Geschichten von den Bränden, die es da gegeben hat. Ein Großbrand war ja dabei, ich glaube 2019 war das. Das
hieß ja am Anfang Alba, die Firma, und die ist einmal komplett dem Erdboden gleichgemacht worden durch einen Brand. Es gab auch mal einen Todesfall, da ist ein Arbeiter gestorben im Einsatz. Also da dachte man, oje, was ist da los? Ich habe damals auch so einen quasi Tag der offenen Tür mal mitgemacht und man ist wirklich beeindruckt. Also was die da für eine Technik haben, wie der Müll sortiert wird, mit so Luftdüsen werden dann die bestimmten Stoffe, die man haben will, rausgepustet. Das Problem ist halt, glaube ich, nur, dass man hat dieses Ding hier nahe einer Siedlung installiert und nicht eben auf dem Feld, wo das besser wäre.
Industriegebiet,
ne?
Oder im
Industriegebiet,
so.
Industriegebiet, ne?
Genau. Und das Verhältnis, sag mal, der Leute im Chemiepark zu der Anlage ist auch angespannt. Ne? Das ist natürlich ein permanenter Nerventest für die Werkfeuerwehr. Wurde ein Großbrand in einem Chemiepark, Gott sei Dank nur einmal, aber es ist natürlich keine Kleinigkeit.
Stichwort Akkus, die in oder Batterien, die in gelben Tonnen landen.
Genau, das ist also der Appell natürlich nochmal an alle Leute, die die gelben Säcke befüllen. Bitte, bitte keine Akkus da rein, weil das sind die Dinger, die die Brände auslösen. Das sind heute, es ist ja alles besser geworden, sind das Kleinbrände, die sind in der Regel schnell gelöscht, alles gut, ne? Aber wenn es brennt, gibt es Rauchentwicklung, was muss passieren? Die Tore der Anhalle müssen geöffnet werden, Dachluken müssen dann geöffnet werden. Mhm. Ja, und dann kommt der Gestank nach draußen und möglicherweise auch die Fliegen. Also der Gestank, das ist wirklich unbestritten. Ich habe es selbst schon mal in der Nase gehabt, wenn das dann so, wenn Westwind ist, da ist ein Vorfall, das kann auch ein Filterwechsel sein. Es gibt große Filteranlagen in dieser Halle. Mhm. Wenn da eine Wartung stattfindet, ein Filterwechsel, dann kann man es meistens nicht vermeiden, dass Geruch für eine Zeit lang nach außen dringt. Ja, und das geht über die Bahn, über den Bahndamm, über die alte Zechenbahn, jetzt Evonikbahn, durch den kleinen Wald bis in die Zollvereinsiedlung und möglicherweise auch noch woanders hin. Und klar, wenn ich da mein Haus habe, ich habe da meinen Garten, ich will da eigentlich grillen, ne, ich will es schön haben, ich will da draußen sitzen und ein Buch lesen und dann habe ich diesen Geruch in der Nase, dann bin ich sauer.
Und die Fliegenplage auch.
Und die Fliegenplage. Wobei die Fliegenplage ist so eine Sache, das ist da, aber so richtig erklären können es sich die Fachleute offenbar nicht. Sagt zumindest InterZero, weil die haben in ihrer Halle, wie sie sagen, Stubenfliegen hauptsächlich, haben auch zig Fliegenfallen aufgestellt. In der Siedlung scheint es eher ein Goldfliegenproblem zu geben, also diese glänzenden Fliegen, ne? Diese grün-golden glänzen. Ne? Ja. Wie das zusammenhängt, ist wirklich bis jetzt unklar. Aber wie gesagt, es gab jetzt nach vielem Ärger, nach vielen Protesten, gab es jetzt dieses Gespräch und die Leute sind da mit einem guten Gefühl rausgegangen.
Das ist schön.
Das, ne, der Chemieparkvertreter, der Herr Basten, also Chemiepark-Standortleiter, war auch mit dabei, war schon hochrangig besetzt, also auch von der unteren Umweltbehörde, Kreis Recklinghausen waren Leute da. Es war schon ein sehr umfassendes, intensives Gespräch. Und ich denke mal, die Siedler wurden da sehr ernst genommen. Und das ist schon mal eine gute Sache. Und es wurde auch eine gemeinsame Strategie vereinbart, wie man künftig besser informieren will.
Was haben Sie da konkret vereinbart?
Ja, also wenn zum Beispiel ein Filterwechsel ansteht, werden die Siedler jetzt vorher informiert. Das heißt, wenn dann wirklich mal eine Stunde dieser Geruch in der Luft hängt, dann wissen die Leute schon mal, warum das so ist und dass das eine begrenzte Aktion ist. Oder wenn mal ein Tor, eines der großen Tore, das eben auch einen Direktzugang zu zur Halle hat, offen steht, weil es gewartet werden muss, repariert werden muss, dann wissen die Leute, aha, eine Torreparatur steht an, okay. Dann sagt InterZero zu, nochmal forschen zu wollen mit wissenschaftlichen Studien, auch woher kommen die Fliegen. Kann vielleicht der NABU auch Hilfe leisten, indem zum Beispiel in dem Wald Fliegenfresser ausgesetzt werden. Keine Ahnung, was das für Tiere sein könnten, aber da gibt es auch Möglichkeiten. Also man will vieles prüfen. Man will sozusagen im Gespräch bleiben, man will miteinander handeln. Alle sagen natürlich, ja, gute Sache im Prinzip. Ganz weg kriegen wir die Belastung nicht.
Nee. Aber ich glaube, das ist den Anwohnerinnen und Anwohnern ja auch bewusst.
Ja. Ja, da war ein Anwohner dabei, der war bis zum Ende sehr kritisch, sehr skeptisch, hat auch zu Recht darauf hingewiesen, ja, für mich bleibt die Belastung, auch wenn wir jetzt hier gut miteinander gesprochen haben. Offensichtlich ist auch, oder er fürchtet zumindest eine Wertminderung für sein Haus, ist ja auch so eine Sache. Ich kaufe einen Hauskauf, das macht man in der Regel einmal im Leben, man setzt alles auf eine Karte, verschuldet sich bis zur Halskrause und wenn man dann auf seiner Terrasse sitzt und im Garten und hat diesen Geruch in der Nase, dann ärgert man.
Ja, natürlich.
Ja. Das ist, man wird ganz völlig zu Recht, wird man wütend.
Ja.
Ja.
Und hat Selbstzweifel, plagen ein und was habe ich hier bloß gemacht und mein Geld ist hier drin und jetzt sitze ich hier. Ne, und werde das nicht wieder los vielleicht. Ne? Und ja, wie gesagt, es ist offenbar aber auch so, es sind nicht alle Zollvereine, die das spüren. Es gibt wohl auch Bereiche, Straßenzüge, die weniger betroffen sind, aber auch Straßenzüge, die sehr intensiv betroffen sind vom Geruch von den Fliegen. Ja, aber wie gesagt, man will im Gespräch bleiben und das ist, denke ich mal, eine gute Sache.
Definitiv.
Ja, die haben sich damals schon bemüht, nachdem die Beschwerden so reinkamen aus der Siedlung. Also diese Rolltore, diese schnellen, also das sind Tore, die schneller zugehen als normal. Die standen auch vorher wohl auf, ne? Also länger auf, weil die LKW rein und rausgefahren sind. Man hat dann gesagt, wir machen Schnelllauftore rein, die schneller zu sind, damit da nicht so viel Luft rauskommt. Und dann diese so Kohlefilter sind, dass die Luft so reinsaugen. Die hat man auch nachträglich installiert. Also man hat erstmal ohne angefangen. Ne? Ja. Und wenn man so ein Ding auf dem Land irgendwo oder im Industriegebiet betreibt, dann stört es niemanden. Aber das ging dann hier gar nicht mehr irgendwann. Und dann hat man die Dinger nachträglich eingebaut. Ne? Und, aber woher jetzt diese Fliegen wirklich kommen, ist noch unklar. Ne?
Also in der Halle sind Millionen von Fliegen, sag ich jetzt mal als Laie, weil die haben da ihre Nahrungsquellen. Ich sag mal, so ein Joghurtbecher, da ist halt immer noch ein Rest Joghurt dran. Sag ich jetzt mal als Laie, das wird wahrscheinlich eine Futtergrundlage für die Fliegen. Also die Fliegen sind in der Halle. Die erzeugen aber in dieser Halle einen permanenten Unterdruck. Das heißt, wenn so ein Tor geöffnet werden muss, dann kann eigentlich nur Luft in die Halle einströmen, nicht aus der Halle raus. Das heißt, eine Fliege mit der Leistung der Flügel kann es, so sagt Interzero, eigentlich nicht schaffen, die Halle zu verlassen. Allerdings an den Hallentoren außen sind Fliegenfallen und die sind auch gut voll. Ne? Also mit anderen Worten, so ein paar Fliegen schaffen es dann, sag ich jetzt mal, auch raus. Es ist also, die versuchen, was geht. Also massiver Unterdruck ist spürbar, man spürt wirklich den Luftzug und eine Fliege, denke ich mir, hat es schon schwer, da rauszukommen. Ne? Also die machen was. Auf jeden Fall.
Und an dem Thema werden wir auch dranbleiben.
An dem Thema werden wir auf jeden Fall dranbleiben. Wir bleiben im Kontakt mit den Anwohnern, mit den Zollvereinsiedlern auf jeden Fall. Und natürlich auch mit der Firma und mit dem Chemiepark, weil der Chemiepark muss es immer so ein bisschen ausbaden. Wenn Leute sich beschweren, da gibt es ein Beschwerdetelefon, da klingelt es nicht bei Interzero, sondern bei Evonik.
Ja.
Und die fahren dann raus und machen dann Tests und prüfen, halten die Nase in den Wind. Ne? Und aber wie gesagt, man bleibt im Gespräch, demnächst oder ab sofort kann man auch selbstgefangene Fliegen abgeben. Die werden dann nochmal auf Kosten von Interzero, von Fachleuten untersucht. Was sind das für Fliegen? Wo kommen die her? Was haben die für Nahrungsgrundlagen? Könnten die tatsächlich aus der Halle kommen oder ist das unwahrscheinlich? Ja, solche Dinge halt, die sind jetzt nochmal eingestellt worden.
Interzero ist ja auch ein relativ großer Arbeitgeber. Wie viele Leute haben da? 100 Leute arbeiten da glaube ich.
Da arbeiten 100 Leute, wahrscheinlich in einem Schichtsystem wohl. Ne? Die Anlage läuft, soweit ich weiß, mehr oder weniger rund um die Uhr. Ne? Und wie gesagt, sie ist wichtig. Das darf man nicht. Und vor allen Dingen, es ist keine Müllverbrennungsanlage. Ne? Weil es da mal gebrannt hat, gibt es immer noch Maler, die glauben, das ist eine Müllverbrennungsanlage. Nein, das ist eine reine Sortieranlage. Also da sollte eigentlich überhaupt nichts brennen. Wenn es brennt, ist es immer ein Unglück. Ne? Verbrennungsanlagen gibt es im Chemiepark selbst. Dort gibt es Rückstandsverbrennungsanlagen für chemische Stoffe. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Ende?
Ja.
Aber vorher, wie immer natürlich, noch unsere Wochenendtipps. Dieses Wochenende gibt es auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber drei größere Events. Zum einen feiert der Löschzug Altmahl am Löschheim am Samstag von 11 bis 18 Uhr einen Tag der offenen Tür. Da gibt es ein buntes Programm für kleine und große Besucherinnen und Besucher. Einblicke in die Arbeit, wie zum Beispiel zwei Einsatzübungen, die man sich angucken kann. Also Besuch lohnt sich da definitiv. Dann feiert das Therapiezentrum Hof Feuler am Sonntag von 11 bis 18 Uhr ihr Sommerfest, ihr jährliches. Auch da gibt es ein bunt gemischtes Programm, vor allem auch viel für kleinere Besucherinnen und Besucher. Es gibt einen Kunstmarkt, einen Kinder-Second-Hand-Markt, den gibt es zum ersten Mal dieses Jahr. Es gibt auch eine besondere Aktion, und zwar kann man sich da die Haare schneiden lassen für den guten Zweck. Finde ich eine bemerkenswerte Sache. Und als letzten Tipp haben wir noch das Oldtimer-Treffen der Landjugend. Ich glaube, das findet zum zweiten Mal statt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist am Sonntag von 10 bis 18 Uhr auf dem Feld an der Straße am Lütkenkamp 18. Und da sieht man nicht nur alte landwirtschaftliche Fahrzeuge, sondern auch alle anderen Oldtimer sind da herzlich willkommen. Und Highlights sind unter anderem eine Treckerfahrschule. Da können sich Kinder dann mit in den Trecker reinsetzen. Und eine alte Dampfwalze. Der Eintritt bei allen drei Sachen ist frei. Und dann würde ich sagen, wir entlassen euch ins Wochenende.
Ein Tipp noch, also Hof Feuler und Oldtimer-Treffen liegen nicht weit auseinander.
Okay.
Man könnte sogar beide Events besuchen.
Ja, guck mal.
Und ist er, also gerade Hof Feuler ist für einen guten Zweck, also fürs Therapiezentrum ist immer eine schöne Sache. Da gibt es auch lecker Bratwurst und alles, also die strengen sich da an, die Leute. Ist für
und die Landjugend
Zweck.
Macht ja auch immer gute Arbeit. Ja, also alle drei Sachen auf jeden Fall ein Besuch wert.
Ja, man kann, wenn man will, kann man alles schaffen. Sogar mit dem Fahrrad, liegt nicht weit auseinander.
Ja, sehr schön. Genau, aber wir entlassen euch jetzt ins Wochenende. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Nochmal der Hinweis, unsere E-Mail-Adresse lautet mzredaktion@medienhaus-bauer.de. Da könnt ihr uns Feedback, wenn ihr Themen habt, über die wir sprechen sollen und so weiter und so fort hinschicken. Genau, ihr findet uns natürlich auch auf den sozialen Medien wie Instagram und Facebook. Und wenn ihr als Zuhörer auf der Webseite noch ein Abo dalassen würdet, würden wir uns auch sehr drüber freuen. Dann würde ich sagen, danke Patrick.
Danke und auf Wiedersehen.
Danke Thomas.
Ja, sehr gerne, wie immer.
Und dann bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.